liebe Zuschauer, zu unserem neuesten Arteshot hier in der Monopol Kinobar in München. Es geht um Licorice Pizza, den neunten Film von Paul Thomas Anderson. Lieber Axel, warum heißt der Film Licorice Pizza und was zum Geier ist eine verdammte Licorice Pizza?
Ja, ich habe es auch erst ziemlich spät herausgefunden. Licorice Pizza, ja, das ist, also wenn man sich vorstellt, schwarz und rund, war damals 1973, zu der Zeit, als der Film spielt, eine Kette, die Vinylplatten verkauft hat.
Also
Lakritz-Pizzas Platten, ja.
Das cool. Ist der. Aber taucht gar nicht im Film auf, ist nee. Sozusagen stellvertretend für das Lebensgefühl.
Genau, für Anderson hat gesagt, das ist, wenn da dieses Wort hat, Licorice Pizza, dann, mein Gott, das ist für mich die frühen 70er Jahre Kaliforniens, Südkalifornien, und das kommt tatsächlich auch gut rüber. Also
worum geht es in dem Film? Ist, glaube ich, schwer wiederzugeben, aber vielleicht
ja, schaffst du es. Ja, es ist halt im Grunde genommen, also hat es mich an Andersons vorletzten Film Inherent Vice, also eine Thomas Pynchon-Verfilmung, erinnert, die 1970 spielt und in der schon damals auch dieser Flow der 70er unglaublich transparent rübergebracht wurde, und zwar sehr assoziativ. Also auch dieser Film ist assoziativ. Er erzählt eigentlich eine lose Liebesgeschichte eines 15-Jährigen, als 15-jährigen Gary, der von Cooper Hoffmann, dem Sohn von Seymour Hoffman, gespielt wird.
Philip Seymour Hoffman,
seine erste Rolle, Debüt. Und der halt während eines Jahrbuchs-Fotoshootings die Assistentin, 10 Jahre älter, 25 Jahre, Elena, kennenlernt und anbaggert, also mehr oder weniger. Und von jetzt an, ab diesem Moment, lässt sich dieser Film, also treibt dieser Film assoziativ durch dieses Jahr 73 und begleitet diese beiden in ihren jeweiligen aufeinander zugehen und wieder voneinander wegdriften, verschiedene Jobs, die sie machen, die in den verschiedensten Bereichen, mal arbeiten sie zusammen. Er macht eigentlich auch alles, was man sich denken kann. Und interessant ist halt, dass Anderson in diesem Fall auf eigene Erinnerung zurückgreift, dass er ein Freund von ihm, der selbst Kinderschauspieler war für so eine unglaubliche 70er-Jahre-Show, hat nebenbei einfach auch Wasserbetten verkauft, hatten Flipper-Laden aufgemacht, und was vielleicht keiner weiß, also Flipper, das sind diese unglaublichen geilen Pinball-Dinger, die man halt bis vor einigen Jahren noch in Deutschland hat spielen können, aber die waren Anfang der 70er Jahre unfassbarerweise in Kalifornien verboten. Und in diesem Fall passiert dann das Unglaubliche, er erfährt davon, dass es wieder legalisiert wird und gründet dann diesen Dings. Und er ist halt verliebt in sie, in die 10 Jahre ältere, und sie weiß eigentlich nicht, was sie mit dem Leben machen sollen. Und so treiben beide dahin, und das beschreibt dieser Film in ja wahnsinniger, unglaublicher Dichte. Also wenn es sich für das Kino zu leben lohnt, dann für sowas wie diesen Film. Also das möchte ich einfach schon mal sagen. Aber warum ist das so? Also warum? Denn mir ging es ja ähnlich. Wir waren beide in der Pressevorstellung und haben danach also einfach nur geschwärmt und waren glücklich. Und vielleicht können wir es ja irgendwie der Sache näher kommen, was es eigentlich ausmacht, was diesen Film so stark macht.
Also wir finden beide den Film saumäßig gut. Der ist sicher jetzt bei mir persönlich vielleicht sogar der beste Film des Jahres.
Würde ich auch sagen.
Es ist einfach ein pures Kinoerlebnis. Was ich daran toll finde, ist aber neben den ganzen Sachen, die natürlich Paul Thomas Andersons Meisterschaft ausmachen, die Schauspieler sind toll, die Bilder sind toll, die Welten, die er zeichnet mit der Kamera, sind so sinnlich eingefangen, wunderbar. Es ist auch irgendwie wie so ein Heimspiel für ihn. Er ist wieder halt in dieser Epoche, 70s, M Valley, da ja, kennt er sich aus.
Ja, und es ist auch ein Heimspiel für ihn auch als Familie, wer alles mitspielt, seine Frau spielt mit, es spielen Kumpels aus der Filmwelt mit, es sind die eigenen Kinder, es ist alles mit dabei,
ist ja auch Wahnsinn, dass er eben den Sohn seines langjährigen Kollaborateurs, leider verstorbenen Kollaborateurs, Philip Seymour Hoffman, hier besetzt in seiner allerersten Rolle.
Ja, toll, Punch Drunk Love, Magnolia the Master, der hat seinen Vater mitgespielt, und jetzt hat er den Sohn geholt. Ja,
das ist gar kein Schauspieler, ja, Cooper Hoffman. Also das ist sein allererster Filmcredit. Paul Thomas Anderson hat selber erzählt, sein Sohn und Cooper haben halt irgendwie selber so Schmalspurfilme oder Videofilme halt im heimischen Garten gedreht, so Räuberpistolen. Und das war seine Filmerfahrung bisher. Aber natürlich hat er irgendwie, ja, der Filius, ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Was macht den Film so großartig? Du hast es schon gesagt, dass die Figuren aufeinander zurennen und voneinander wegrennen und wieder aufeinander zukommen zum Schluss. Es ist eine Bewegung, die der Film eben auch nicht nur auf der Figurenebene macht, sondern auch visuell. Und der Film selber läuft auch. Also da rede ich jetzt nicht nur sozusagen von diesen Momenten, wo die Kamera mit dem Schauspieler mitrennt, was sehr häufig in diesem Film ist und so eine gewisse Dynamik erzeugt, sondern der Film auch sozusagen von Episode zu Episode rennt, von Figur zu Figur rennt. Und es hat was unglaublich Organisches, ohne dass es so, also er sagt selber, ich versuche nicht over zu designen. Und da muss ich mal den Künstler beim Wort nehmen. Das ist ihm herausragend gelungen. Also man hat nie das Gefühl, dass man irgendwie was aufgedrängt bekommt, irgendwie eine plumpe Geschichte. Es sind lauter Episoden, die aber nicht beliebig sind, sondern wunderbar zusammen funktionieren. Die sind ja zum Teil auch authentisch. Also du hast es schon gesagt, es ist ein Kinderdarsteller, der jetzt Produzent ist. Das ist sogar der Geschäftspartner von Tom Hanks, ja? Also der so tolle Filme produziert hat, wie Mamma Mia zum Beispiel oder mein Big Fat Greek Wedding. Das heißt, es ist ein erfolgreicher Produzent geworden, dieser Kinderdarsteller. Sieht so ungefähr aus wie die Tom Waits-Figur in diesem Film hier.
Gary Götzmann ist das,
Götzmann, ja. Und der hat ihm tatsächlich all diese Geschichten erzählt. Paul Thomas Anderson hat sie genommen, hat sie gewissermaßen hier und da überspitzt, verfremdet. Aber er hat tatsächlich Wasserbetten verkauft. Und auch zum Beispiel ein John Peters, der ja auch, auch Produzent ist in diesem Film, wirklich zum Schießen von Szene, Bradley Cooper dargestellt wird, verkörpert wird. Also das ist so eine der Qualität. Man hat so dieses organische, flüchtige, nicht aufgedrängte und die Szenen sind aber trotzdem so pointiert, dass es unglaublich Spaß macht zuzuschauen. Da gibt es eine Szene mit der Agentin, da kann man sie wirklich beömmeln. Haben wir beide herzlich gelacht im Kino. Ja. Was würdest du noch, wenn man sich da so dem annähert, herausstellen wollen?
Ja, wie du sagst, dieses assoziative Erzählen ist das eine. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass Anderson auch Kameramann ist, also dass für ihn unglaublich wichtig ist, was er da und wie er das Ganze in Bilder fasst. Also es gibt eine tolle Anekdote darüber, über die Premiere in Los Angeles, als der Film Premiere hatte im Village Theater. Also da hat er sich den Film das erste Mal angesehen und gesagt, nee, diese 35mm Kopie, die braucht noch Grün- und Gelbtöne. Und hat dann einfach eine neue Kopie ziehen lassen mit mehr Blau oder Grün und mehr Gelb. Und erst dann war er zufrieden, damit also der Film in diesem Raum im legendären Village Theater genau diese Präsenz hat, die er sich gewünscht hat. Und das zeigt natürlich auch, mit welchem Anspruch er an die Technik in diesem Film gegangen ist. Also es ist alles wahnsinnig akribisch und gleichzeitig so unfassbar leicht. Also es scheint nie durch, was eigentlich dahinter steht. Auch die unfassbare Authentizität der Zeit, die eingefangen wird. Er hat einen Kostümdesigner, den Mark Bridges, gehabt, der auch in anderen Filmen zuständig war, der sich alte Jahrbücher aus der Zeit, diese klassischen Schuljahrbücher, mit dem der Film ja auch anfängt, mit so einem Shooting, angesehen hat, um die Mode einzufangen. Und so schon bei dem Flug zu so einem Shooting, da sieht man halt eine Stewardess in so einem unglaublich unfassbaren goldenen Kostüm, das es nie gab. Aber der Kostümdesigner hat halt einfach das auch assoziiert, hat was Neues daraus gemacht und so ist auch der Film. Also er ist kein Abbild der Zeit, sondern er ist wie ein Poem, wie ein Gedicht, der einfach darüber hinausgeht und eine Wahrheit schafft, die hinter dieser Zeit auch liegt. Und das ist das, was mich so wahnsinnig überzeugt, was mich so berührt auch dann letztendlich. Das ist unglaubliche Poesie, unglaubliche Schönheit und eine unglaubliche Leidenschaft und auch eine Fröhlichkeit, eine Leichtigkeit, das ist halt, und da muss ich auch sagen, ist halt die, ich meine, wir haben schon zweimal über Johnny Greenwood, der die Musik komponiert hat, geredet in Power of the Dog und erst...
man kommt nicht an ihm vorbei.
Man kommt nicht an ihm vorbei und halt Spencer. Und in den beiden Filmen ist halt sein Soundtrack, sein Score sehr dezidiert, aufdringlich. Aber hier hat er sich total zurückgenommen, hat im Grunde genommen eine ungewöhnliche Mischung aus Songs der Zeit genommen. Und erst am Ende merkt man, dass auch was anderes im Hintergrund passiert. Aber es ist nicht dieses, dass die Musik tatsächlich auch die Handlung ausspielt, sondern es ist erheblich zurückgenommen da. Und eine kleine Anekdote dazu, also irgendwie hat Greenwood Anderson zum Geburtstag gratulieren wollen und hat ihn damit geärgert, hat ihn besucht und wollte ihm einfach so ein paar Kritiken des Films vorlesen, die alle gut waren. Und da sagte er halt, ja klar, die sind gut, weil ich das erste Mal mich zurückgenommen habe im Schreiben der Musik und dass es wirklich fröhlich ist und nicht wie in Inherent Vice, wo halt die Musik tatsächlich auch den Film immer untergründiger und unfassbarer macht.
Ja, also Thema Spencer kann man auch noch sagen, ein riesengroßer Unterschied zu dem Film hier ist, dass der wirklich so praktisch gar keinen Symbolismus hat oder nur minimal und auch so null so intellektuell tuende Bezüge versucht zu schaffen, sondern er lässt wirklich die Situation und die Figuren sprechen. Der hat halt diese Einfachheit und diese Kunsthaftigkeit, die halt tolle Poesie eben auch hat. Er ist nicht overwritten oder overdesigned, habe ich ja schon gesagt. Er ist sozusagen, du hast einen Meister irgendwie an den Zügeln, der aber ausnahmsweise mal ganz entspannt zu sein scheint, nicht diese existenzielle Last hat auf seinen Figuren, sondern der tatsächlich auch einfach es laufen lässt. Natürlich auf eine Art und Weise, wo man trotzdem sieht, da ist einer im Hintergrund, aber er sagt es ja auch selber, er ist nicht wie Hitchcock, dass er da irgendwie jede Szene irgendwie storyboarden muss und so, sondern es ist wichtig, das, was passieren kann am Set, und da haben sie auch einige Sachen gemacht. Das sieht man auch, also es wirkt zum Teil auch improvisiert und obwohl es ja dennoch diese Pointiertheit hat, hat, wie heißt es, sozusagen eine intelligente Rom-Com, so wie man sie auch bei Linklater findet.
Ne? Ja, also, ja, genau, das ist ein guter Vergleich mit Linklater, diese leichte Unaufdringlichkeit auch, mit der Inhalt vermittelt wird.
Also das, was bei Linklater auch zutrifft, ist, das ist, ich weiß nicht, ob der Satz von ihm ist, ein großer Film besteht aus 3 bis 4 guten Szenen zwischen 2 Figuren. Ja. Das kann man bei Anderson häufig sehen, zum Beispiel bei Linklater auch, aber bei The Master finde ich, ist es kongenial. Da gibt es 2 unglaubliche Szenen zwischen Joaquin Phoenix, der hier leider nicht dabei ist, ausnahmsweise, und Philip Seymour Hoffman. Und der ganze Film, ja, der besteht zwischendrin aus viel loseren Versatzstücken, aber diese Szenen machen den Film großartig. Und das hast du ja auch, du hast hier mindestens diese 3, 4 guten Szenen zwischen 2 Personen, zwischen Alana Haim, die auch Debütantin ist, und Cooper Hoffman. Es geht sogar so weit, dass man sagen kann, ein Telefonat von denen, wo praktisch nicht gesprochen wird, ist eine der spannendsten Szenen des gesamten Kinojahres. Das kann nur jemand wie Paul Thomas Anderson schaffen. Ja. Und darüber hinaus hat der Film auch mindestens 3, 4 wirklich grandiose Szenen. Also Bradley Cooper haben wir schon gesagt, die Agentenszene haben wir gesagt, die Szene mit Sean Penn.
Ja, die mit Sean Penn ist das Einzige, wo da finde ich, gerät es ein bisschen aus dem Gleichgewicht, wieder ein Sean Penn, Tom Waits und das sind das alles Legenden, Legenden aus dem Hollywood der frühen 70er, die dargestellt werden. Ja. Und da verlässt er für mich manchmal diese Gratwanderung, und das ist mir ein bisschen zu aufdringlich, aber das sind ein paar Minuten und dann ist alles...
Sean Penn spielt, der spielt halt William Holden praktisch.
Ja, und Jack Holden.
Ja, Jack Holden ist die Rollenfigur, aber
er spielt William,
den wir erkennen aus Sunset Boulevard und so. Ja. Es ist ein... Ach, wie er das spielt einfach, mit welcher Lust, und aber er ist genau irgendwie auf dem... Er ist weder zu arg drüber noch. Ja. Bradley Cooper spielt eine Karikatur.
Ja? Klar, also, natürlich. Und auch Tom Waits. Man hört die Stimme und weiß sofort, wer das die Stimme ist. Also sofort da, und es ist schon Wahnsinn. Also,
ich meine, vielleicht müssen wir das noch final sagen, und dann können wir ja unseren grünen Shot für Daumen hoch.
2 absolute. Daumen hoch. Ich würde auch 2 nehmen. Also.
Der absolute Geniestreich ist für mich der Cast. Und das sage ich selten bei Filmen, weil... Ja. Ich das teilweise auch überschätzt finde. Aber hier hast du 2 Schauspieler, die eigentlich keine Schauspieler sind.
Genau, Elena Haim hat ja eine Band mit ihren beiden Schwestern, die auch im Film auftauchen.
Genau,
ja, auch ihre Debütrolle. Also.
Hier vielleicht nicht so bekannt, aber Haim heißt die Band. Sie heißt mit Nachnamen Haim. Und ihre ganze Familie, wie du sagst, spielt mit. Die Band ist eine Girlband sozusagen. Das sind ihre 3 Schwestern. Und die sind wirklich auch, sind auch tolle Szenen.
Ja, die Wahnsinn.
Und es sind 2 grandiose Schauspieler, die der Anderson führt, die noch nie bei so einem Film gespielt haben. Und du siehst in jedem, also er benutzt ja auch immer wieder Close-Ups, du siehst wirklich jede Pore des Gesichts.
Ja, die Pickel, alles.
Es ist nicht gemake-upt und irgendwas, das ist so natürlich, und die sind einfach, das ist ein Wunder.
Ja, wie sie ihre Rolle finden. Also man merkt wirklich, wie sie suchen und finden ihre Rollen und verkörpern sie kongenial. Also es ist wirklich so eine, also wie man so sagt, dass bei einer Reise ist halt der Weg das Ziel und nicht da, wo man eigentlich hingeht. Und das ist in diesem Film auch so. Also das ist, der Weg ist das Ziel, und das ist großartig.
Vielleicht muss man noch kurz die Kontroversen aufgrund unseres journalistischen Auftrags ansprechen.
Oh mein Gott, ja.
Also sie ist halt 10 Jahre älter als er. Er ist praktisch noch minderjährig im Film. Und das empfinden viele als Problem und sagen, was wäre, wenn es andersrum wäre, wenn das Mädchen minderjährig wäre und so. Und ich finde, der Film erzählt von einer Epoche, in der es eine ganz andere Form von Unschuld, ohne das verharmlosen zu wollen, auch abgebildet wird. Und auch ein ganz anderes Bewusstsein, mit solchen Sachen umzugehen, wie man ja bei dem Restaurantbesitzer, der da dieses wirklich zum, auch zum Schießen Fake-Japanisch.
Ja, da gibt es auch eine Kontroverse drum, vielleicht gelesen, dass die japanische Community Einspruch erhoben hat, dass dieser Film an allen Preisverleihungen teilnimmt, weil er halt...
Also man muss immer wieder sagen, das ist irgendwie was, das es erst die letzten Jahre gibt. Etwas abzubilden heißt nicht, dass man das affirmativ betrachtet. Ja. Die Zeit war so, die Zeit war auch noch in den 80ern so, die Zeit ist auch noch so. Ja. Sie gehen nur bewusster damit um und er stellt es dar, er stellt es auch auf eine Art und Weise zur Schau. Mhm. Er sagt auch für sich, und das glaube ich, kaufe ich ihm hundertprozentig ab, dass er diese Nummer mit minderjähriger Junge, dass er die selber beobachtet hat, wie eben genau. So ein Teenager fotografiert wurde.
Genau, 2001 war das ja.
Genau, und er dann so wirklich so heftig mit dieser deutlich älteren Frau geflirtet hat. Und das hatte so was eben unschuldig, naives, sinnliches, wenn es da irgendwie mehr als was Platonisches gegeben hätte oder zumindest das irgendwie, ich übe jetzt mal flirten, dann wäre das nicht gegangen, aber es war nur, der hätte sich ja in die Hose gemacht, wenn er jetzt wirklich diese Frau, diese deutlich ältere Frau hätte anbaggern wollen. Also da wird irgendwie auch eine Dynamik erzählt, die ich aus verschiedensten Gründen wert finde, auf der Leinwand gezeigt zu werden. Und ich bin froh, dass es das in dieser Konstellation hier gibt. Also das ist wirklich die keuscheste, platonischste Liebesgeschichte, die man sich vorstellen kann.
Ja, that's that. That's that, ja. Eindeutig.
Daumen hoch.
Daumen hoch, ja.